So, willkommen zum zweiten Teilbeitrag zu der Folge IT-Recht, Softwareüberlassung. Wir haben jetzt lange geredet bei der Softwareüberlassung über die typischen Nutzungsrechtseinschränkungen und wie man mit denen umgehen kann. Jetzt geht es uns so ein bisschen darum, wie das sonstige Vertragsrecht sich bei Softwareüberlassung darstellt. Wir bleiben also in unserem Raster. Sie erinnern sich, die 6 Teile eines Softwarevertrages: Präambel, Hauptleistungspflichten, Nebenleistungspflichten, die Leistungsstörung, die entsprechende Auflösung des Vertrages und das Sonstige. Wir haben besprochen, das Erste und das Zweite. Wir beschäftigen uns jetzt also mit den Nebenleistungspflichten. Da gibt es im Grunde im Kern vor allem die Aufklärungspflichten zu beachten. Die Rechtsprechung ist aus alten Zeiten immer noch sehr stark dabei zu betonen, dass man auch beim Standardsoftwarevertrag Aufklärungspflichten als Händler hat. Man muss über sämtliche technischen Restriktionen des Produktes aufklären, über mögliche bessere Produkte, auch über Überdimensionierung und Unterdimensionierung des geplanten IT-Projektes. Ansonsten kommt man über § 280 Absatz 1 BGB zu einer Art Sonderkündigungsrecht. Ja, bei den Gewährleistungspflichten selbst, da sieht es dann etwas klarer und BGB-mäßig strukturiert aus. Wir reden ja hier über Abweichungen der Ist- von der Sollbeschaffenheit als Grundlage der Gewährleistung, § 434 BGB. Die Sollbeschaffenheit zu bestimmen ist nicht ganz einfach. Hier wird man gucken müssen, dass man entweder eine vertraglich vereinbarte Sollbeschaffenheit hat. Das heißt, man hat ein Pflichtenheft, in dem ziemlich klar drin steht, was eigentlich Sache ist und wie das Produkt zu funktionieren hat. Das ist für den Richter am leichtesten. Sonst hat man die vertraglich vorausgesetzte Beschaffenheit, das ist der Vertragszweck. Das kann man auch natürlich heranziehen und dazu ereignet sich natürlich auch die Präambel des Vertrages gut als Auslegungshilfe für die Gewährleistung. Schlimm wird es, wenn man sie auf die übliche Sollbeschaffenheit abstellen muss, denn was soll eine Software zur Optimierung des Zuschnitts von Wellpappe üblicherweise können müssen? Da braucht man dann spätestens Sachverständigen, da wird es schwierig. Ich habe mal so ein paar typische Fehlerquellen in der üblichen Sollbeschaffenheit zusammengestellt, dann mit Hilfe der Rechtsprechung. Typisch sind zum Beispiel so Dinge, dass Fehlerroutinen fehlen, wie die Rechtsprechung sagt. Also ein schwarzer Bildschirm ist immer ein Zeichen für einen Mangel, egal woher dieser entsprechende schwarze Bildschirm kommt. Oder dass man typische Dinge, die man erwarten darf, als deutscher Nutzer nicht hat. Das ist zum Beispiel das Paragraphenzeichen, das ÜEÖ, das Eurozeichen, das ist das typische Merkmal von amerikanisierter Software, die einfach so verkauft wird an jemanden, ohne den Hinweis zu machen, dass es sich um die amerikanische Version handelt. Oder technische Sperren gelten immer als Abweichung von der üblichen Sollbeschaffenheit. Dazu zählen auch Produktaktivierungen, etwa wie Microsoft oder so. Dann ungewöhnliches Antwortzeitverhalten fällt drunter. Und dann, was sehr spannend ist, ist die Dokumentation, das Handbuch. Die Rechtsprechung legt extremen Wert auf Handbücher. Diese müssen typischerweise ausgedruckt sein, in deutscher Sprache, mit allen typischen Programmfehlermeldungen versehen sein. Sollte das fehlen, dann ist nicht nur das Handbuch sozusagen schlecht oder nicht vorhanden, sondern dann kann man die Software zurückgeben und man kann sogar unter Umständen die gesamte IT-Technik dann zurückgeben. Ja, und als letzte Kategorie dann noch die Abweichung von Produktzusagen. Also man muss auch das, was in der Werbung drin steht, müsste man einhalten. Das ist seit der Schuldrechtsreform auch eine typische Abweichung von der üblichen Sollbeschaffenheit. Sollte auf diese Weise ein Mangel vorliegen, gibt es eine Gewährleistungsfrist, die 2 Jahre beträgt, 2 Jahre ab Übergabe. Da ist man sehr streng bei der Übergabe. Sobald übergegeben worden ist, läuft die 2 Jahre, wobei sich die Frist nochmal verlängern kann, wenn man in Produktverhandlungen, Gewährleistungsverhandlungen kommt, über die Beseitigung des Mangels nach 202 BGB. Ja, und dann gibt es eben die Rechte, die man hat. Das sind vor allem dann das Rücktrittsrecht, nachdem man erstmal die Nacherfüllung hat über sich ergehen lassen. 3 Nachbesserungsversuche dürfte wohl so das Maximum sein. Wenn die gescheitert sind, gilt das Ganze als fehlgeschlagen und man kann zurücktreten. Spannend ist dann die Frage, wie weit das Rücktrittsrecht geht. Kann man nur die ursprüngliche Software oder auch die Hardware zurückgeben. Das hängt jetzt davon ab, nach § 322 Absatz 5, ob die Software und die Hardware als Einheit verkauft worden sind durch einen einheitlichen Vertrag. Und zusätzlich muss geprüft werden, ob die Hardware überhaupt noch wirtschaftlich irgendeinen Sinn macht von der Nutzung, wenn die Software schlecht war. Das hängt ein bisschen von der Frage ab, ob es Spezialhardware war, die man auf die Software hinaus bestellt hat. dann gibt es wahrscheinlich eine Art Gesamtrücktrittsrecht. Ja, von der AGB-Gestaltung ist das natürlich ein heikles Thema. Also ich könnte Ihnen jetzt lang und breit einzeln unter Beweis stellen, Gewährleistungsklauseln bringen eigentlich wenig. Man kommt dann immer in die Bredouille, dass man bei der Gewährleistung typischerweise das System des BGBs in Bezug auf Nacherfüllung und Rücktritt nochmal abschreibt. Das ist keine gute Idee, weil der BGH jetzt gerade nochmal vor 2 Jahren bekräftigt hat, das Abschreiben des BGBs in Sachen Gewährleistung ist ein UWG-Verstoß, ist eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Man darf gar nicht das BGB abschreiben. Man kommt aber typischerweise ohne das gar nicht klar. Da, wo es interessanter wird, ist natürlich bei den Haftungsklauseln. Da muss man aber wissen, dass die Haftung typischerweise übernommen werden muss. Die Haftung für Softwaremängel heißt Haftung einmal wegen einer fehlerhaften Software, dann übernimmt man verschuldensabhängig, keine Garantiehaftung, verschuldensabhängig eine Haftung für solche verschuldeten Softwaremängel. Dann gibt es natürlich den Haftungsgrund des § 280 Absatz 1 BGB wegen der Verletzung von Aufklärungs- und sonstigen Nebenpflichten. Dann gibt es typischerweise die deliktische Haftung für Datenverlust. Wenn also eine Software, die man runterlädt, bedingt, dass die Daten nicht mehr da sind, gilt das eben auch noch als Eingriff in § 823 Absatz 1 BGB. Da ist nur wichtig, dass man den Einwand des Mitverschuldens mit berücksichtigt. Denn typischerweise muss man natürlich auch eine eigene Backup-Kopie vorrätig halten. Man darf nicht irgendwas installieren, ohne vorher einmal eine Backup zu machen. Allerdings sagt der BGH schon wieder als Aber, wenn man was runterlädt aus dem Internet, dann muss man auf jeden Fall den Kunden darauf hinweisen als Softwarehaus, dass jetzt eine Backup-Kopie sinnvoll ist. Also das ist auch ein Haftungsgrund. Und wenn man es zusammenfasst, dann ist das AGB-mäßig so, dass man die Haftung ja trägt für Vorsatz, das kann man nicht abbedingen, für grobe Fahrlässigkeit kann man auch nicht abbedingen. Man haftet immer für die Verletzung von Leib, Gesundheit, Körper, das kann man auch nicht abbedingen. Man haftet immer fürs Produkthaftungsgesetz, auch wenn das nie in der Praxis wird, es gibt kaum Fälle nach dem Produkthaftungsgesetz, sodass eigentlich nur ein Bereich bliebe, nämlich die Haftung für leichte und mittlere Fahrlässigkeit, wenn es nicht um die Verletzung von sogenannten Kardinalpflichten geht, also von Zentralpflichten. Das hat der BGH mal vor Jahren eingeführt, dann aber festgestellt, dass kein Mensch verstehen kann, was eigentlich Kardinalnebenpflichten sind und hat jetzt eine Formulierung eingefügt, die es sinngemäß so heißt, das hat der BGH sich selbst ausgedacht, ich hafte nicht für die Verletzung von leichter und fahrlässiger Pflichtverletzung, wenn es nicht um Leben, Körper und Gesundheit, Produkthaftung geht, und um die Verletzung solcher Pflichten, die von erkennbar hoher Bedeutung für die Durchführung des Vertrages sind. Eine genaue Formulierung finden Sie wieder in meinem Skript im Internet. IT-Recht, da ist das an mehreren Stellen nur betont, die genaue Formulierung. Versuchen Sie bitte nicht, die Haftung auszuschließen für Datenverlust, das geht nicht. Ich kann auch nicht die Haftung für Mangelfolgeschäden abbedingen. Ich kann auch nicht so ganz einfach Haftungshöchstsummen einführen. Denn der typischerweise vorhersehbare Schaden muss immer typischerweise auch gedeckt werden. So dass man sehr eingeschränkt eigentlich wieder nur die Haftung beschränken kann. Und das führt zu der ketzerischen These von Westphalen, der mal gesagt hat, das, was man eigentlich nur noch als Kern haftungsbeschränkungsmäßig machen kann, ist schon wieder so intransparent, dass es auch nicht viel bringt. Was ich Ihnen nur anraten kann, ist dann mehr mit Individualvereinbarungen zu arbeiten. Also man kann ja eine AGB mit einem Pflichtenheft, einem Leistungsschein sozusagen garnieren. Im Leistungsschein lässt man offen. Zum Beispiel steht dann Haftung, Doppelpunkt. Da muss man mit der Hand eintragen, wie die Haftungshöchstsumme ist. Wenn man das richtig gut macht und nicht aus dem Gedächtnis heraus immer die gleiche Haftungshöchstsumme nimmt, könnte man eventuell über das Individualvertragsrecht solche Haftungshöchstsummen dann auch mal retten. Ansonsten ist es schwierig, was zu machen. Gut, zur Auflösung des Vertrages brauche ich eben beim Kaufrecht nichts zu sagen, das gibt's nicht so einfach. Und im Sonstigen, da bleiben eigentlich nur übrig Rechtswahl und Gerichtsstand. Denken Sie beim Rechtswahl daran, dass Sie nicht nur das deutsche Recht vereinbaren, dann würde nämlich nach kollisionsrechtlichen Regeln das UN-Kaufrecht unter Umständen gelten, sondern Sie schreiben rein, es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Und das zweite ist Gerichtsstandsklauseln. Vorsicht kann man nicht nur machen, wenn man zwischen Kaufleuten sich befindet, sondern Gerichtsstandsklauseln kann man auch machen gegenüber Personen des öffentlichen Rechts und wenn der andere seinen allgemeinen Gerichtsstand nicht im Inland hat. Also es gibt mehr Möglichkeiten bei Gerichtsstandsklauseln, als man das sich so denkt. Soweit der Teil Softwareüberlassung abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.